Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das war doch eine tolle Geschichte, die wir zuvor gehört haben und die uns der Peter Lauber vorgelesen hat. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt, die kennen wir doch alle. Wie schön wäre eine Welt ohne lästiger Wecker am Morgen. Vielleicht sagen auch manche, wie schön wäre eine Welt ohne Schule und Hausaufgaben. Eine Welt ohne Spinnen, Wespen oder Ratten. Aber auch, wie schön wäre eine Welt ohne Hass und Krieg, ohne Corona und Klimawandel, ohne Energiekrise und Angst vor Inflation, unbezahlbare Mieten und horrende Strom- und Gasrechnungen. Wie schön wäre eine Welt ohne Streit, ohne Neid, ohne Missgunst, ohne Lug und Trug. Ach, wie schön wäre das. Wie schön wäre eine Welt, wo jeder den anderen mag, in der wir friedlich miteinander umgehen, gut miteinander auskommen, in der aus vollem Herzen gelacht wird und in der man sich aneinander freut und in der jeder dem anderen so viel Gutes gönnt wie möglich. Stellen wir uns eine solche Welt vor. Sie wäre vollkommen, wenn nicht nur unter den Menschen eine so wunderbare Nähe herrschen würde, sondern wenn dann auch noch Gott unter uns Menschen leben würde. Ein Leben in einer intakten Schöpfung. Wir könnten mit Gott und Jesus reden wie damals Adam und Eva im Paradies. Damals, bevor die Schlange ihr Zerstörungswerk begonnen hat. Das wäre doch richtig schön. Aber wir leben nun mal nicht in einer heilen Welt. Und das wissen wir und das spüren wir und das erfahren wir immer wieder alle. Diese chaotischen und zerstörerischen Zeiten, diese bösen Zeiten, sie sind für unseren Glauben oft eine Herausforderung. Und doch ist es möglich, Zeiten zu erleben, die uns so ein Gefühl von Paradies geben. Zeiten, wo wir unsere Seele mit Balsam verwöhnen können. Und so eine beeindruckende Zeit mit einem aufrüttelnden Erlebnis haben wir ja zuvor gehört in der Schriftlesung aus dem Matthäus-Evangelium. In eine neue, wunderbare Welt wurden Petrus, Jakobus und Johannes kurzzeitig entführt. Und ich fange mit dem ersten Abschnitt an, das war der Aufstieg. Auch Petrus, Jakobus und Johannes leben damals in einer durchaus prekären Situation. Anders war diese Zeit damals, aber in vielem nicht ähnlich wie uns in unserer Zeit heute. Mit den Römern als Besatzungsmacht war es eben nicht ganz einfach, so wie es immer nicht einfach ist, wenn fremde Länder sich in andere Länder breitmachen und deren Bewohner als unfreie Menschen leben müssen. Palästina war religiös ein zerstrittenes Land, es herrschte Rechts. Unsicherheit und Korruption. Viele Juden sind arm. Räuberbanden verunsichern die Wege. Aufstände werden mit harter Hand unterdrückt. Tausende erleiden den Tod am Kreuz. Und trotzdem, das verwunderte mich dann doch bei der Vorbereitung, nahmen sich diese in dieser angespannten Zeit und sicher nicht einfachen Lebenssituation vier Männer Zeit, eine Wanderung zu machen. Und wie mag es wohl den Jüngern ergangen sein, als sie mit Jesus zum Gipfel unterwegs waren? Auf einen Berg zu steigen, das bedeutet doch hier mehr als nur eine Wanderung zu machen. Der Weg auf den Gipfel ist hier eine Zeit des Aufsteigens, und zwar des äußeren und des inneren Aufsteigens. Auf den Berg steigen, das heißt doch frei werden von der Last des Alltags. Den Kopf leer machen, das Chaos hinter sich lassen. Schweiß, Durst, Blasen an den Füßen. Aber nach stundenlangem Fußmarsch sind sich die vier Wanderer auf dem Gipfel angekommen. Und der Gipfel bietet den Ausblick auf die Weide der Schöpfung und ihre Schönheit. Und durch den anstrengenden Aufstieg entsteht eine innere Leere, in der man den Schöpfer erahnen kann. Und dann passiert etwas Unerklärbares. Neben Jesus sind auf diesem Berg plötzlich zwei andere Gestalten. Sie waren dort zu sehen. Es waren Mose und der Prophet Elia. Zwei wichtige Menschen, die für die Geschichte Israels entscheidend waren. Auch sie waren zu Lebzeiten auf einem Berg in besonderer Weise Gott begegnet. Mose auf dem Berg Sinai und der Prophet Elia auf dem Berg Karmel. Diese beiden geschichtsprägenden Gestalten sprechen nun mit Jesus. Und dann passiert da etwas unheimlich Schönes. Da passiert etwas mit Jesus. Er wird von einem überirdischen, unbeschreiblichen Licht eingehüllt. Jesus wird eins mit seinem Vater im Himmel. Er selbst ist aber auch ein Licht. Es strahlt von innen heraus. Man kann es nicht erklären, was da oben auf dem Berg passiert ist. Ja, diese biblische Geschichte ist bekannt unter der Überschrift Die Verklärung Jesu. Verklärung. Es sind gar keine Konfirmanden heute Morgen da, die ich fragen kann. Verklärung. Beim Evangelisten Lukas heißt es, und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. In der Alltagssprache kennen wir den verklärten Blick. Wenn jemand etwas sieht, das ihn restlos begeistert, wenn ein Kind ein Geschenk öffnet und staunt, vielleicht auch wenn ein Fußballmaler die Meisterschale in den Händen hält und sie anstarrt, wenn sich zwei Verliebte intensiv in die Augen sehen, dann haben sie diesen verklärten Blick. Denn dann geschieht etwas ganz Fantastisches mit den Betroffenen. Den verklärten Jesus auf dem Berg zu sehen, das war für die drei Jünger etwas Herausragendes. Sie durften teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Jesus wurde verwandelt, verändert in eine wunderbare Lichtgestalt. Gott hat Jesus in diesem Moment strahlend, leuchtend erscheinen lassen. Jesus in diesem herrlichen Glanz, dazu Mose und der Prophet Elia. Die Jünger, die sind so begeistert, entzückt und völlig hingerissen. Sie fühlen etwas Einzigartiges. Sie hören etwas Faszinierendes und sie sehen etwas Unbeschreibliches. Sie sind zutiefst getroffen. Was ihnen in diesem Moment aufgegangen ist, das können sie gar nicht so schnell in Worte fassen. Sie sind so überwältigt, ihre Beziehung zu Jesus, sie ist so tief geworden. Deshalb ist es nur verständlich, dass sie diesen Augenblick, sie wollen ihn festhalten, möchten dieses Erleben fühlen und hören. Sie wollen, dass es bleibt, so soll es bleiben. Hier ist gut sein, sagt Petrus. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen. Dir eine und eine für Mose und eine für Elia. Was diese Hütten bedeuten, darüber ist schon viel spekuliert worden. Das jüdische Laubhüttenfest kann uns hier weiterhelfen. Die Hütten, die bei diesem Fest gebaut werden, sind nicht nur ein Zeichen der Erinnerung an die Zeit in der Wüste und den Schutz, den die Israeliten auf ihrem Weg ins gelobte Land erfahren haben, sondern sie sind auch mit einer Erwartung an die Endzeit verbunden. Der Wunsch des Petrus, Hütten für Jesus, Mose und Elia zu bauen, ist deshalb nichts Unsinniges, sondern lässt sich von dieser jüdischen Erwartung her erklären, dass in der Endzeit, wenn der Messias kommt, Hütten gebaut werden, in denen die Gerechten der kommenden neuen Welt wohnen. Petrus sieht, wie Jesus in einer wunderbaren Herrlichkeit erstrahlt. Petrus meint dann zu erkennen, dass die Endzeit angebrochen ist und die Gerechten die Zelte benötigen, um darin zu wohnen. Israel ist befreit, die Endzeit ist angebrochen. Endlich sind wir frei, die Besatzer haben keine Macht mehr über uns. Der neue König regiert. Nach diesen Äußerungen des Petrus geschieht etwas Gewaltiges. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Die Wolke ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Das kennen wir. Während des Auszugs aus Ägypten wurden die Israeliten nachts von einer Feuersäule und tags von einer Wolke begleitet. Die Wolke zeigt immer die Gegenwart Gottes an. Die Stimme des allmächtigen Gottes ist zu hören, der aus dieser Wolke rausspricht und sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Wir kennen diese Aussagen. Wir haben sie in einer ähnlichen Weise schon mal gehört, bei der Taufe am Jordan. Es stellt sich so der Vater im Himmel vor und er stellt sich zu Jesus. Aber hier kommt noch ein ganz entscheidender Satz dazu. Am Schluss heißt es nämlich: Den sollt ihr hören. Mose hat auf dem Sinai die Tora erhalten, die Weisung Gottes für sein Volk. Jetzt redet Gott wieder zu seinem Volk, dieses Mal ganz direkt durch seinen Sohn. Jesus, er ist die neue Tora Gottes, die Weisung, die er seinem Volk gibt und die er uns gibt. Auf den sollt ihr hören. Wenn ein Mensch die Stimme Gottes hört, kann er nicht ungerührt bleiben. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott lässt Menschen zu Boden fallen. Die Jünger fielen auf ihr Angesicht und erschraken sehr. An dieser Stelle geschieht eine Wendung in der Erzählung. Jesus geht direkt auf seine Jünger zu. Er hat ein wunderbares Wort für sie, wo sie am Boden liegen, voll Angst, sagt er zu ihnen: Steht auf und fürchtet euch nicht. Was für eine Kraft! Geht von diesem Wort aus. Steht auf, fürchtet euch nicht. Wie wurde durch dieses Erlebnis der Glaube an diesen wunderbaren Gott gestärkt? Wow! Manche von Ihnen haben vielleicht ein solches unbeschreibliches Lichtmoment schon mal erlebt. Tage, an denen wir die Nähe Gottes ganz besonders spüren. Vielleicht auf einer Freizeit. Das Thema war ansprechend, die Umgebung sorgte für den nötigen Abstand zum Alltag. Und die Gemeinschaft mit den anderen Christen, sie tat einfach gut. Und da hat uns Gott berührt. Wir haben es so richtig gespürt, am ganzen Körper, mit allen Sinnen. Vielleicht waren es aber bei Ihnen auch Tage der Stille an einem besonders schönen Ort, in einer wunderbaren Landschaft. Oder vielleicht auf einem Berggipfel oder beim Anblick des weiten Horizonts über dem endlosen Meer. Vielleicht war der eine oder andere auch von Tränen ergriffen und verstanden oder verstehen auf einmal, was Gott mit ihnen vorhat. Wenn ich so in die Runde schaue, denke ich, ja, die meisten von uns sind seit vielen Jahren Christen und ganz viele wissen wir über Gott und wir wissen viel über die Bibel und wir wissen viel über den Glauben. Ganz viel haben wir auch schon erfahren mit Gott. Aber ganz sicher sind da noch Erfahrungen zu machen, die unseren bisherigen Horizont öffnen werden. Erfahrungen, die wir uns jetzt nicht mal ausmalen können, weil sie von ganz gänzlicher anderer Art sind. Auch nach 20, nach 40, nach 60 Jahren Christsein kann uns Gott auf einen Berg führen, wo er sich uns noch einmal ganz neu verklärt zeigt. Wo er unsere bisherigen Gedanken bei Weitem übersteigt, wo er uns wo er unser Bild von ihm noch einmal ganz, ganz in ein anderes Licht rückt. Es ist möglich, dass sich für uns der Horizont öffnet und wir ergreifen für einen Moment das Unbegreifliche. Möge Gott uns das erleben lassen. Aber eines müssen wir auch wissen und anerkennen: wie sich Gott dem Menschen zeigt, wo und wann, das entscheidet nur Gott alleine. Wir als Menschen, die wir zu Jesus Ja gesagt haben, wir müssen dazu bereit sein, dass wir uns von ihm und seinem Wort öffnen. Das kostet Zeit. Zeit, die wir uns leider so oft nicht nehmen. Aber wie können wir uns von Gott verändern lassen, wenn wir gar nicht bereit sind, seine Lebensanweisungen aufzunehmen? Auch die vier Jünger nahmen sich die Zeit, eine anstrengende Wanderung zu unternehmen. Das Bibellesen, die Gottesdienstbesuche, die Hauskreisabende, das Lesen von christlichen Büchern, das alles ist unser Beitrag, den wir in unserer Beziehung zu Jesus einbringen können. Mögen diese Gotteserfahrungen unseren Glauben stärken, den Glauben, den wir uns im Glaubensbekenntnis gegenseitig zusprechen. Und dieser gestärkte Glaube macht das Leben schöner. Dieser Glaube verleiht dem Leben Tiefe. Dieser Glaube ist wie das fehlende Puzzleteil. Glaube ist eben wie Balsam für die Seele. Vieles fügt sich dann auf einmal zusammen. Es ergibt im Laufe eines Lebens einen tiefen Sinn. Im christlichen Glauben wird etwas angeboten, was sich von den käuflichen Angeboten komplett unterscheidet. Bei käuflichen Angeboten konsumiere ich, ohne dass die Konsumgüter einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das christliche Angebot dagegen, mit seinen beeindruckenden Erzählungen, tiefsinnigen Erkenntnissen und aufrüttelnden Erlebnissen, kann nicht folgenlos konsumiert werden. Das war jetzt der Werbeblock fürs Bibellesen, das christliche Angebot. Kommen wir zum nächsten Punkt, zurück in den Alltag. Für die Jünger beginnt jetzt der Weg zurück nach unten, hinunter vom Berg. Ja, diese Begegnung, sie war wie Balsam für ihre Seelen. Wow, war das ein wunderbares Erlebnis. Sie nehmen es mit. Höhepunkte der Nähe Gottes, außergewöhnliche Erlebnisse. Wie viel ist schon geschehen an Veränderung und Bewegung in der Geschichte der christlichen Gemeinden durch besondere Gottesbegegnungen? Sie werden sicher die eine oder andere Geschichte kennen, wo Menschen von Gott ergriffen waren und dann danach sehr viel Gutes für die Menschen auf dieser Erde getan haben. Und so können auch wir heute aus dem Gottesdienst hinausgehen. So können wir auch nach dem Bibellesen aufbrechen. So machen wir uns nach einem anregenden Hauskreisabend auf den Weg in den Alltag, begleitet mit den Worten: Steh auf und fürchte dich nicht. Geh in die neue Woche, in den Alltag mit diesem Wort im Rücken. Steh auf und fürchte dich nicht. Christus ist bei dir, auch wenn dein Weg nicht leicht ist, wenn du kämpfen musst, vielleicht auch leiden musst, vielleicht auch einsam bist. Gerade dann ist Jesus bei dir. Wir können diese außergewöhnlichen Gotteserlebnisse nicht festhalten. Das gelingt nicht. Der überwältigende Augenblick ist mit einem Mal erst vorbei. Die Jünger, sie stehen auf dem Berg, sie sehen nichts anderes mehr, als das sie vorher gesehen haben. Jesus ist da und die Berge sind da und darüber der Himmel. Keine Hütten für Jesus, Mose und Elia. Und sie müssen wieder hinunter ins Tal. Sie gehen hinunter vom Berg mit dem wunderbaren Erlebnis in ihrem Herzen. Auch wir kennen das Gefühl nach einem besonders schönen Erlebnis. Jetzt muss ich wieder ins Tal hinunter, jetzt beginnt der graue Alltag wieder. Und Jesus geht mit uns mit. Nicht mehr göttlich leuchtend wie auf dem Berg, sondern ganz menschlich. Er geht einfach mit uns, er geht mit ihnen mit. So wie vorher auch. Wie schön, wenn uns das gelingt, die Klarheit, das Licht, diese Begeisterung von dieser Freizeit, von dieser Gottesbegegnung, von dem Fest, vielleicht auch von dem besonderen Gottesdienst, ein Stück weit in den Alltag mitzunehmen. Als die Jünger aufschauten, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus allein. Das ist doch die Antwort auf die Frage, was von der wunderbaren Erfahrung bleibt. Jesus allein. Diese Antwort könnte nicht klarer sein. Wenn alles vergeht, er bleibt. Wenn die Zweifel kommen und die Glaubenserfahrungen gehen, Jesus bleibt. Wenn die Highlights und die Events ihre Wirkung verlieren, Jesus bleibt. Und auch wenn wir keine besonderen Offenbarungen oder Erlebnisse haben, trotz alledem, Jesus bleibt. Er allein, er geht mit den Jüngern wieder runter vom hohen Berg hinein in den Alltag, in den Stress und in die ungelösten Probleme. Jesus bleibt bei dir. Jesus genügt. Im Leben hier und in alle Ewigkeit. Dort werden wir ihn sehen, in seiner Herrlichkeit, in diesem Licht, in dem die Jünger ihn damals gesehen haben. Und wir werden für immer bei ihm bleiben. Und die Menschen, die ihn lieben, werden für immer heil sein. Und das wird uns eine Freude sein im Leben. Daran werden wir arbeiten, unser Leben lang, dass wir uns auf diesen Tag freuen, wenn wir in seine Ewigkeit eingehen. Amen.